Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Warum in Düsseldorf nun doch keine neue Oper gebaut wird, darüber sprechen wir gleich ebenso wie über das Dauerprovisorium, in dem sich die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, seit 125 Jahren befindet. Außerdem nehmen wir Sie mit in eine Ausstellung, die deutsche Kolonialgeschichte mit Mitteln der Forensik erkundet. Und wir haben auch eine Premiere. In Leipzig hat Nuran David Khan Schillers Jungfrau von Orléans in Szene gesetzt. Es sollte ein Großprojekt mit Strahlkraft nach außen werden. Der Neubau des Düsseldorfer Opernhauses, doch der ist jetzt vom Tisch. Oberbürgermeister Stefan Keller hat heute Mittag eine Pressekonferenz gegeben und dabei bekannt gemacht, dass dieses Prestigeprojekt, über das auch viel diskutiert worden war, auf Eis gelegt wird, weil schlicht das Geld fehlt. Paula Gerhardus ist für uns vor Ort in Düsseldorf. Frau Gerhardus, war das denn abzusehen, dass das Projekt scheitern würde, oder kam das heute überraschend für Sie?
Also zumindest der Pressetermin heute, der war sehr überraschend. Der Termin wurde erst am Morgen bekannt gegeben. Was das ganze Großprojekt angeht, ob das so hinhauen würde, das haben viele in Düsseldorf angezweifelt, vor allem wegen der hohen Schulden, die Düsseldorf hat. Aber dass jetzt heute das ausverkündet wird, damit hat vermutlich keiner gerechnet.
Und wie genau wurde das jetzt heute begründet?
Das Problem sind die Kosten. Also die Stadt hat einfach zu viele Schulden und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Kämmerin Dorothee Schneider hatte im Mai schon angekündigt, dass die Stadt extrem sparen muss. Es wird wohl ein Defizit von 470 Millionen Euro erwartet. Und deswegen hat sie kürzlich auch 80 Millionen Euro an Haushaltsmitteln gesperrt. Also die Lage scheint schon sehr ernst zu sein. Und deshalb eben heute auch das Fazit von Oberbürgermeister Keller, dass die Situation, in der sich die Stadt befindet, es einfach nicht zulässt, sich guten Gewissens so einem teuren Vorhaben anzunehmen.
Dabei war das ja eigentlich so ein Herzensprojekt von Stefan Keller, aber es gab von Anfang an viel Kritik von den Bürgern an diesem Neubauprojekt. Also da hieß es, es hat nicht genug Relevanz für breite Teile der Stadtbevölkerung und auch der Standort wurde diskutiert. Hatte das ganze Projekt insgesamt zu wenig Rückhalt?
Also es gab schon viel Kritik, vor allem was den hohen Kostenfaktor angeht. Das Ganze hätte ja hunderte Millionen Euro gekostet und das vor dem Hintergrund, dass sonst an den meisten Stellen gerade hier gespart werden muss. Da gab es schon viel Unverständnis in der Stadt. Oberbürgermeister Keller selbst hat aber immer sehr für das Projekt gekämpft und war heute auch ziemlich getroffen bei der Verkündung.
Es tut uns wahnsinnig weh, weil wir eine wichtige Entscheidung jetzt zurückstellen müssen. Ich habe immer sehr für dieses Projekt gekämpft, aber ich bin am Ende in der Gesamtverantwortung auch für die nachhaltige finanzwirtschaftliche Zukunft dieser Stadt. Und da ist eine Verpflichtung in diesem Ausmaß derzeit nicht einzugehen.
Also am Ende war es einfach zu teuer und viele Kritiker werden sich da jetzt also vermutlich bestätigt sehen oder sagen, dass das absehbar war.
Warum braucht Düsseldorf denn überhaupt eine neue Oper? Es gibt ja eine.
Genau, es gibt eine alte, das alte Gebäude ist aber baufällig und die Sanierungsmaßnahmen würden bis 2030 circa 18 Millionen Euro kosten, also auch eine teure Angelegenheit. Das alte Haus soll jetzt aber erstmal so instand gehalten werden, dass es spielfähig bleibt, zumindest bis 2034, dann hätte der Neubau fertig sein sollen. Das bisher geplante Budget reicht aber nicht, also auch da muss mehr eingeplant werden und wie es danach weitergeht, muss man dann schauen.
Und wie weit war das Ganze jetzt eigentlich schon so gediehen?
Es gab einen Architektenwettbewerb für die Umsetzung, da wurden verschiedene Vorschläge eingereicht, die dann auch zum Teil für Anwohner in Düsseldorf ausgestellt wurden, damit die sich ein Bild davon machen können, wie das Ganze aussehen könnte. Und die Siegerentwürfe wurden im November gekürt, also da wurde eine Entscheidung getroffen. Natürlich waren auch die Mitarbeiter der Oper alle schon voller Vorfreude, auch wenn es noch ein bisschen gedauert hätte. Aber die Mitarbeiter haben auch erst heute von der Entscheidung erfahren, sagte Direktorin Alexandra Stempler-Braun.
Nach diesen Neuigkeiten von heute früh, muss ich sagen, bin ich noch in einer gewissen Schockstarre. Wir hatten dann zu Mittag eine Mitarbeiterinformation kurzfristig einberufen und man merkt schon, dass viele Mitarbeitende hier an der Deutschen Oper am Rhein, die Orchester und die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten und beschäftigt sind, sehr schockiert sind über diese Neuigkeiten, die uns sehr überraschend heute mitgeteilt wurden.
Also auch da gab es viel Unverständnis.
Wie sollte denn diese neue Oper überhaupt aussehen und was sollte die kosten?
Also es gab einen Kostendeckel von 1 Milliarde Euro. Mit den Finanzierungskosten über die Jahre wäre es noch mal deutlich mehr geworden. Die Idee war, einen Operncampus zu bauen, also der eine Begegnungsstätte für alle Kulturinteressierten und Kulturschaffenden sein soll. Da wäre die Oper am Rhein, die Städtische Musikschule und die Stadtbibliothek, die sollten alle unter einem Dach zu finden sein an einem Ort, wo man eben alles auf einmal erleben kann.
Und wie geht's jetzt weiter mit dem ganzen Projekt?
Das geplante Grundstück, was eigentlich für den Neubau angedacht gewesen wäre, soll schon irgendwie genutzt werden. Sie wollen es nicht einfach liegen lassen, bis irgendwann die wirtschaftliche Lage doch einen Bau zulässt. Das hat zumindest Stefan Keller heute gesagt. Also da schaut man wohl nach Alternativen. Wie das Ganze dann aber aussieht, ist auch noch unklar.
Und was würden Sie sagen, bedeutet das jetzt, wenn mal ein bisschen größer auf Düsseldorf geschaut, für die Kultur der Stadt?
Da ist schon ein Großprojekt gescheitert, von dem sich die Stadt viel versprochen hat und von dem die Stadt auch sich, glaube ich, viel erhofft hat, einfach was auch die Außenwirkung angeht. Jetzt gibt es erstmal wieder nur das alte Opernhaus und inwiefern und vor allem wie lange sich das dann halten wird, weiß man eben aktuell noch nicht. Also schwierige Situation.
Paula Gerhardus zum Stopp des Opernneubaus in Düsseldorf. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Rund 5000 Menschen besuchen jeden Tag die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Sie ist mit 3,7 Millionen Medien die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands. Ein Ort der Bildung und Kultur und ein Treffpunkt für Schüler, Studenten, Anwohner, die entweder in der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg zusammenkommen oder in der Berliner Stadtbibliothek in Mitte. Denn es gibt zwei Häuser, aber auch die reichen längst nicht mehr, um Besuchern und Bestand gerecht zu werden. Die ZLB sucht deshalb schon seit Jahren einen neuen Standort. Aktuell steht ein Umzug in das Galeria Kaufhofhaus am Alexanderplatz in Aussicht. Und sollte das endlich klappen, wäre es wahrscheinlich das beste Geburtstagsgeschenk für diese Institution, die vor 125 Jahren gegründet wurde. Morgen wird dieses Jubiläum mit einem großen Hoffest gefeiert. Aber heute hat der Direktor der ZLB, Jonas Fanser, noch für uns Zeit. Guten Abend, Herr Fanser.
Guten Abend.
Vor 125 Jahren fing das also alles an bei Ihnen mit 90.000 Medien. Das ist ja vergleichsweise wenig zu heute. Was war denn damals eigentlich so die Idee für diese Bibliothek? Was hat man sich davon versprochen?
Na, es gab schon Bibliotheken in Berlin damals, sowohl Forschungsbibliotheken, also wissenschaftliche Bibliotheken, als auch Bibliotheken für so Normalsterbliche. Das waren damals Lesehallen und Volksbüchereien, die über das Stadtgebiet verteilt waren. Und es ist tatsächlich auch damals in der Fachdiskussion von einer sogenannten Zersplitterung die Rede gewesen. Also es gab nicht so richtig die Klammer für die Versorgung, für die allgemeine Bevölkerung. Und deswegen gab es die Idee Ende des 19. Jahrhunderts schon, dass Berlin eine Zentralbibliothek bräuchte. Und zu dieser Gründung kam es dann tatsächlich, Sie haben es schon gesagt, am 6. Juni 1901, also vor 125 Jahren. Und Sie haben ja auch gesprochen über die Tatsache, dass wir schon lange ein gemeinsames Haus suchen für diese Bibliothek. Und es war tatsächlich schon 1901 und in den Folgejahren ein Thema. Also man war überzeugt, es bräuchte eigentlich einen zentralen Neubau für diese Stadtbibliothek. Und tatsächlich sind wir bis heute im Wesentlichen in Provisorien untergebracht.
Das heißt, es gehört schon fast zur DNA des Hauses, dass es irgendwie in diesem Provisorium hängt. Aber wie kann das eigentlich sein, dass eine Stadt wie Berlin das bis heute noch nicht hinbekommen hat, da ein adäquates Haus zu finden? Ich musste so an andere Städte wie Amsterdam oder Oslo denken. Da war ich kürzlich in dieser herrlichen Deichmann-Bjørvika direkt am Oslofjord, wo alle zusammenkommen. Wieso hinken wir da so hinterher?
Das frage ich mich oft auch. Und wenn man sich das mal in der Geschichte der letzten 125 Jahre anguckt, dann war immer irgendwas. Also die erste Planung für einen Neubau für eine Berliner Stadtbibliothek auf dem Inselspeicher Grundstück, nicht weit von der Berliner Stadtbibliothek heute, ist dann wegen dem Ersten Weltkrieg ins Wasser gefallen. Dann gab es noch mal in den 20er Jahren Planungen, die nicht realisiert worden sind. Es gab dann immerhin im Westteil der Stadt 1954 die aber zu kleine Amerika-Gedenkbibliothek, die gegründet und gebaut wurde. Die sollte dann in den 80ern nochmal erweitert werden, weil die damals eben auch schon für den Westteil allein zu klein gewesen ist. Dann kam der Fall der Mauer, dann hat man diese Erweiterungspläne nicht mehr weiterverfolgt. Die Berliner Stadtbibliothek war dann weiterhin provisorisch im Marstallgebäude untergebracht. Und es gab dann bei der Fusion nach der Wende 1995 die Idee, also als die West- und die Ostbibliothek fusioniert sind zur Stiftung Zentral- und Landesbibliothek, doch in den Palast der Republik zu gehen. Wäre natürlich eine geniale Lösung gewesen. Aber Sie wissen ja, der Palast der Republik wurde dann zurückgebaut, dann wurde das Humboldt-Forum gebaut. Es gab dann Überlegungen, aufs Tempelhofer Feld zu ziehen. Da hat es dann ein Referendum gegeben, einen Volksentscheid, der das Grundstück gekostet hat. Und dann gab es die Überlegung, die Amerika-Gedenkbibliothek doch zu erweitern. Das war 2018, als diese Entscheidung getroffen worden ist. Da sind wir bis zum Hochbauwettbewerb, also knapp davor gekommen. Und dann ist das politisch nicht mehr realisiert worden oder politisch nicht weiterverfolgt worden. Dann kam die Idee, in die Galerie Lafayette zu gehen. Das wurde dann auch angesichts der Haushaltslage des Landes als unrealistisch bezeichnet und auch im politischen Gezänk im Grunde zerredet in den letzten Jahren. Also es gab immer irgendwelche Umstände, weswegen das nicht realisiert werden konnte. Und ich finde jetzt gerade mit Blick auf die stadtentwicklungspolitische Chance, die wir am Alexanderplatz haben, wäre es unklug, wieder wie in der Friedrichstraße diese Chance vorbeiziehen zu lassen, denn wir würden hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir würden den schwierigen Alexanderplatz mit einem neuen Stadtentwicklungsimpuls versehen, mit dieser Bibliothek. Sie haben gerade die Osloer Zentralbibliothek erwähnt oder auch Amsterdam, auch Aarhus, auch Birmingham, auch Helsinki. Diese neuen Zentralbibliotheken waren alle stadtentwicklungspolitische Impulse. Also man wollte damit auch eine Belebung im Zentrum der Städte schaffen. Das hat immer funktioniert. Und gleichzeitig würde man das große Problem lösen, dass Berlin seit 125 Jahren zwar die Organisation einer Zentralbibliothek hat, aber noch immer kein angemessen großes Gebäude.
Und man hat ja den Eindruck, dass woanders die Regierungen viel mehr erkannt haben, offenbar wie wichtig solche Orte auch heutzutage sind, gerade in Gesellschaften, in denen immer weniger gelesen wird. Das ist doch wirklich erstaunlich, dass da bei uns eben so, ja, eine gewisse Verzögerung einfach da ist.
Ja, und wir gucken natürlich auch gerne in die Niederlande oder in die skandinavischen Länder, weil tatsächlich die Gesellschaften dort sich der Bedeutung von Bibliotheken bewusster sind. Da hat sich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten in Deutschland schon auch was getan. Aber wir haben ja in Deutschland auch erst seit kurzem in einigen Bundesländern Bibliotheksgesetze, die Bibliotheken in der öffentlichen Versorgung zu verbindlichen Aufgaben machen wollten. Das hat nicht so hundertprozentig geklappt, aber immerhin gibt es diese Bibliotheksgesetze, die sagen, dass es Bibliotheken braucht und auch, dass sie hinreichend ausgestattet werden müssen, um bestimmte Dienstleistungen zu erfüllen. Also es gibt ein wachsendes Bewusstsein, auch bei uns in Deutschland, aber es sind immer freiwillige Aufgaben der Kommunen. Und wenn das Geld knapp wird und andere Pflichtaufgaben priorisiert werden müssen, dann haben die Bibliotheken oft das Nachsehen.
Dabei ist ja so eine Bibliothek auch ein Ort, darum geht es auch morgen bei Ihrem Hoffest unter anderem, der auch für die Demokratie steht und diese auch schützt. Und ja, da sollte man ja eigentlich doch noch mehr irgendwie dafür machen, nicht?
Ja, unbedingt. Also wir erleben ja auch, dass die Bibliotheken ungebrochen beliebt sind bei den Menschen, die zu uns kommen und uns zum einen für ihre Informations- und Wissensversorgung nutzen, also was so die klassischen Dienstleistungen sind. Ja, sie kommen, sie recherchieren, sie nehmen ein Buch mit, sie lesen eine Zeitung. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns ja inzwischen in den Bibliotheken sehr stringent in den letzten Jahren digitalisiert haben. Sie können auch E-Books bei uns entleihen. Sie haben Filmstreaming und Musikstreaming-Angebote. Sie haben die Möglichkeit, E-Learning-Angebote zu nutzen oder Presseerzeugnisse digital abzurufen. Und dann kommt noch dazu, dass wir für viele auch so eine Art Wohn- und Arbeitszimmer der Stadt sind. Und was ich besonders schön finde, ist, wenn ich in den Großstadtbibliotheken, die ich vorhin erwähnt habe, unterwegs bin, unseren europäischen Nachbarländern, dann sehe ich, dass diese Häuser vor allem von jungen Menschen bevölkert sind und dass diese jungen Leute zur Unterstützung ihrer schulischen Ausbildung so in der Zeit, in der sie überlegen, was wollen sie studieren oder was wollen sie für eine Ausbildung machen, die Bibliotheken für sie wichtige Unterstützungsstrukturen sind. Und gerade junge Menschen sind ja die, die die Gesellschaft formen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und ich bin froh, dass wir auch in Deutschland zunehmend erleben, dass die öffentlichen Bibliotheken wichtige Alltagsunterstützer sind für diese Zielgruppen. Und wenn wir als Bibliothekarinnen und Bibliothekare eigentlich gar nicht anders, als an die Politik zu appellieren, schafft mehr dieser Räume, denn sie funktionieren. Die Menschen kommen ja auch freiwillig zu uns. Und dann im Kontext von dem, was Sie eben erwähnt haben, hinsichtlich Demokratie, der Bedeutung für Demokratiekultur. Bibliotheken sind Orte, die allen Menschen in der Stadt gehören. Also sind Strukturen und Dienstleistungs- und Medienangebote, die alle Menschen in der Stadt sich teilen und wo auch Menschen zusammenkommen, die sich sonst im Alltag vielleicht nicht so viel begegnen. Ja, da vergleiche ich die Bibliotheken gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da mischt sich die Stadt auf eine sehr schöne, zufällige Art und Weise. Und es ist ja auch für Demokratien eine große Chance, dass Menschen einander begegnen, die vielleicht sonst ihre sozialen Bubbles nicht verlassen. Und das nutzen wir auch gerne, um Veranstaltungen zu machen, in denen wir Themen, die die Gesellschaft gerade bewegen, auch behandeln. Und ich mache da häufig die Erfahrung, dass der Ort Bibliothek und das, wofür die Bibliothek steht, dazu führen, dass die Menschen gut miteinander umgehen in diesen Gesprächen.
Also Sie übernehmen da auch viele soziale Aufgaben, gerade in einer Stadt, wo auch jeder fünfte Bürgergeldempfänger ist. Viele Obdachlose gehen in Bibliotheken. Wenn Sie jetzt, Jonas Fanser, morgen Geburtstag feiern in Ihrem Hof, was würden Sie sich denn am meisten wünschen?
Naja, das, glaube ich, leuchtet jedem ein. Endlich eine Lösung dieses Standortproblems. Und ich finde die Lösung am Alexanderplatz für ganz Berlin so charmant, dass ich mir wünsche, dass das jetzt politisch auch schnell auf den Weg gebracht wird. Ich weiß nicht, ob das noch in dieser Legislaturperiode klappen kann, aber mir wäre auf jeden Fall wichtig, dass hier die Weichen gestellt werden dafür. Und die Lösung ist ja auch deswegen so charmant, weil hier kein komplexes Neubauprojekt erforderlich ist, weil man Gebäudeinfrastruktur und ein Grundstück rekommunalisieren würde, also in den Besitz der Stadt, der öffentlichen Hand zurückholen würde. Man würde einen Stadtplatz, der ein echtes Stadtentwicklungsproblem hat, wieder mit einem Gestaltungsimpuls versehen. Und wir als Bibliothekarinnen und Bibliothekare verstehen uns ja auch als Stadtgestalter. Insofern finden wir ein solches Projekt, das auch ausstrahlt aus der Hülle des Gebäudes hinaus und uns auch ermöglicht, gestaltend in die Stadt zu wirken, total spannend.
Jonas Fanser, ich halte die Daumen, der Direktor der ZLB Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes, lustiges Hoffest morgen zum 125. Jubiläum. Dankeschön.
Danke.
Es geht um Erinnerung und Geografie und um die deutsche Kolonialgeschichte. In der Ausstellung Fractured Life Worlds, die jetzt in der privaten Spore Foundation in Berlin zu sehen ist. 4 Jahre haben da die Recherchegruppen Forensic Architecture und Forensis daran gearbeitet. Und was dabei herausgekommen ist, das hat sich unser Kunstkritiker Carsten Probst angesehen. Carsten Probst, diese Ova Herrero und Nama bemühen sich ja schon seit Jahrzehnten darum, dass das Unrecht der deutschen Kolonisatoren anerkannt wird. Aber die Bundesregierung bewegt sich da eher langsam. Was fügt denn jetzt diese Ausstellung dem hinzu, was man über den Völkermord an den Herero und Nama schon wusste?
Ja, Andrea Gerg, die Ausstellung ist insgesamt dreigeteilt über einen Zeitraum von 10 Monaten. Und man sieht jetzt erstmal nur das erste Kapitel. Die anderen kommen danach jeweils 3 Monaten dazu. Und dieses erste Kapitel, das jetzt zu sehen ist, befasst sich mit dem Ökosystem und den Eigentumsverhältnissen beim Landbesitz in Namibia. Und da seien nämlich die Folgen der Kolonialherrschaft bis heute spürbar, sagt Mark Mushiva, der Kurator der Ausstellung.
What the genocide sets in motion is a shift not only in how the land is managed, but also who owns the land.
Ja, er sagt, also was der Völkermord damals verändert hat, das war nicht nur die Art, wie das Land verwaltet wird, sondern auch, wem das Land gehört. Die heutige Situation in Namibia ist eben geprägt von Ungleichheit bei der Verteilung von Land zwischen den ursprünglichen Besitzern und den Nachfahren der europäischen Kolonisatoren, sagt er. Und dieser erste Teil der Ausstellung dreht sich eben nicht bloß um die Möglichkeiten von Rückgabe jetzt von Land, sondern sie untersucht, wie lassen sich diese historischen Wandlungen an der Landschaft selbst ablesen. Und diese Ausstellung, Andrea Gerg, besteht zum einen aus historischen Archivmaterialien. Also man sieht so Fotografien, Landkarten an den Wänden aus dem 19. Jahrhundert, die das frühere angestammte Weideland der Herero zeigen. Es handelt sich also dabei überwiegend um so saftiges Weideland mit hochstehenden Wiesen für die vier Viehherden der Herero. Und diese Landschaft hat sich dann in der Folge der Vertreibung der Herero Anfang des 20. Jahrhunderts, später auch durch Eingriffe der namibischen Regierung, in eine Buschlandschaft verwandelt mit völlig anderer Vegetation und großer Wasserknappheit. Also quasi ist hier gar keine Land- und Viehwirtschaft mehr möglich. Der ganze Kreislauf ist nachhaltig unterbrochen. So argumentiert Mark Mushiva. Und die Folgen der Kolonialherrschaft sind daher also nicht historisch nur zu sehen, sondern Sie bestimmen das Leben bis heute und das ist eine zentrale Aussage eigentlich des ganzen Ausstellungsprojektes.
Und für dieses Ausstellungsprojekt, da wurde ja 4 Jahre lang geforscht und recherchiert. Wie sind denn diese Teams, die Rechercheteams dabei überhaupt vorgegangen?
Ja, es war wohl so, dass die Vertreter der Opfergruppen von Herero und Nama irgendwann auf die Forensis-Gruppe und auf Forensic Architecture, sind ja zwei getrennte, so als aktivistischen Recherchegruppen aufmerksam geworden sind und diese beauftragt haben, sozusagen die Spuren des Völkermordes im Land selber sichtbar zu machen, zu lokalisieren. Und das war anscheinend gar nicht so einfach, sagte mir heute Ariel Weizmann, der Gründer von Forensic Architecture. Denn ja, eigentlich wie so oft, wenn es um Geschichte afrikanischer Communities geht, ist die Lage bei den materiellen Spuren sozusagen erstmal sehr dünn. Und Ariel Weizmann sagte:
There were mass graves that were just abandoned and unmarked. The borders of concentration camps were unknown. We had to begin from basics.
Also er sagt, am Anfang fanden wir eigentlich nur Massengräber, die verlassen und nicht gekennzeichnet waren. Und die Umgrenzung auch ehemaliger Konzentrationslager waren völlig unbekannt. Wir mussten also quasi bei Null anfangen und haben dann einerseits unsere bekannten technologischen Methoden angewandt, mit denen Forensic Architecture immer arbeitet. Das sind so computergestützte Modelle der historischen Landschaft zum Beispiel, digitale Vermessungen und Berechnungen. Aber andererseits haben sie eben sehr viel aus mündlich überlieferten Erzählungen der Opferfamilien gezogen, die von Generation zu Generation so weitergetragen worden sind. Und dadurch, sagt Weizmann, haben wir vieles Unbekannte wieder rekonstruieren können. Verschwundene Dörfer, Massengräber, Konzentrationslager und so weiter. Ja, und man muss hinzufügen eben auch die Gestalt der Landschaft vor dem Einzug der Kolonisatoren, die damals eben quasi die Lebensgrundlage der Herero bildete. Und das sieht man hier auf sehr vielen Bildschirmen, so gerenderte Ansichten, Topografien, die den überlieferten Erzählungen folgen. Also es ist so ein Vorher-Nachher-Bild quasi, das die kolonialen Folgen sichtbarer macht.
Und konnten Sie denn auch mit Vertretern der betroffenen Communities sprechen?
Ja, ich konnte mit Kambanda Wei sprechen. Sie gehört der Aktivistin der Gruppe Okanjose Chiefs Assembly on Genocide an. Aus Namibia, die hat nach eigenen Angaben auch bereits an zahlreichen Verhandlungen mit VertreterInnen der Bundesregierung teilgenommen. Und Kambanda Wei sagt, es sei eben wichtig, dass das Projekt zuerst in Windhoek gezeigt wurde und eben jetzt auch in Deutschland, um diese beiden Orte mal zusammenzubringen, weil es Aufklärung bringt darüber, was für die Nachfahren der Opfer eigentlich historische Gerechtigkeit bedeutet. Und sie sagte:
There is a generational trauma, because there was no healing.
Also sie sagt, es gibt ein intergenerationelles Trauma quasi unter den Nachfahren der Opferfamilien und dieses Trauma wurde nie geheilt. Was wir tun konnten, war, dass wir sozusagen untereinander die Erinnerung an das, was geschehen ist, immer noch wachgehalten haben. Aber es gab eben keine Heilung im Dialog mit den Tätern sozusagen. Und immer wenn wir mit der deutschen Regierung gesprochen haben, hieß es, wir wollen doch nur Geld. Natürlich gehört finanzielle Wiedergutmachung auch dazu, aber wir wollen eben volle Anerkennung dessen, was geschehen ist. Und dann sagt sie wörtlich, den Juden in Deutschland habt ihr das doch alles auch gegeben. Warum nicht uns? Weil wir vielleicht schwarz sind und die Juden Europäer. Also das beleuchtet ein wenig vielleicht auch den Hintergrund. Die Bundesregierung hat ja zumindest inzwischen anerkannt, dass es sich um einen Völkermord an den Herero und Nama gehandelt hat. Aber hier geht es tatsächlich um eine aktive Erinnerungspolitik. Und ich glaube, da ist die Bundesregierung nach wie vor und vielleicht auch zuletzt unter dem neuen Kulturstaatsminister Weimer ja relativ zögerlich vorgegangen.
Was ja schon auch bemerkenswert ist, ist, dass diese Ausstellung jetzt gar nicht in einem der großen staatlichen Museen stattfindet, also zum Beispiel dem Deutschen Historischen Museum oder dem Humboldt-Forum in Berlin, sondern in einer privaten Stiftung, dieser Spore Foundation. Was ist denn das überhaupt für eine Einrichtung?
Ja, Spore wurde von einem Philanthropen und Unternehmer von Hans W. Schöpflin gegründet. Der hat sein Vermögen, soviel ich weiß, mit Startups in Kalifornien gemacht und sich dann später eben aufgrund dieses Vermögens sehr stark in Menschenrechts- und ökologischen Fragen engagiert. Und Spore wurde eigentlich erst vor kurzer Zeit, vor 3 Jahren in Berlin gegründet, hat sich so ein relativ breites Angebot an aktivistischen Initiativen angeschlossen. Und man sieht sich da offenbar auch ganz bewusst als eine Art Korrektiv, muss man wohl sagen, zu den staatlichen Institutionen in Deutschland, die in den letzten Jahren ja zumindest spürbar zurückhaltender geworden sind bei den teilweise ja recht offensiv geführten Debatten um Menschenrechtsfragen und Erinnerungspolitik.
Also das klingt aber schon nach einem hochpolitischen Projekt. Ist das denn aus Ihrer Sicht gelungen?
Ja, ich finde es sehr gelungen, einfach aus dem Grund, weil Fragen geöffnet wurden, weil zumindest offen gesprochen und Leute zusammengebracht werden. Und in diesem Sinn ist natürlich auch die Arbeit von Forensic Architecture nicht einfach eine Arbeit mit Statements, mit politischen Statements, sondern es ist eine historische Argumentation, die hier zum Tragen kommt, der man sich stellen muss. Und das muss man auch tun, denke ich, und das muss man auch zulassen.
Carsten Probst war das über Fractured Life Worlds, eine Ausstellung der Spore Foundation in Berlin. Zu sehen ist dieses Projekt bis zum 30. April des kommenden Jahres.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach etlichen Künstlerabsagen hat US-Präsident Trump jetzt die komplette Konzertreihe zum 250. Jubiläum der USA gestrichen. Wir haben ihnen allen gesagt, sie sollen zu Hause bleiben, schrieb er auf Social Media und beschimpfte sie als talentlos. Die Veranstaltung war für mehrere Tage auf der National Mall in Washington geplant. Von selbst abgesagt hatten zuvor unter anderem The Commodores, Poison-Frontmann Bret Michaels und Fabrice vom einstigen Popduo Milli Vanilli. Alternativ sollen nun Trump selbst, der Country-Sänger Lee Greenwood und diverse Militärbands auftreten. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler drohen der Biennale von Venedig mit rechtlichen Schritten. Sie werfen den Veranstaltern vor, sie nicht von der nominierten Liste für die Besucherpreise gestrichen zu haben, obwohl sie das wollten. Hintergrund: Ende April war die Biennale-Jury wegen der Teilnahme Russlands und Israels zurückgetreten. Die Veranstalter kündigten dann an, 2 goldene Löwen zu vergeben, aber nicht durch die Jury, sondern durch eine Publikumsabstimmung. Schon direkt danach teilten fast 70 Künstler mit, nicht beim Wettbewerb dabei sein zu wollen, und es werden immer mehr. Darunter sind der libanesische US-amerikanische Medienkünstler Walid Raad und die US-Performerin Laurie Anderson. Die US-Schauspielergewerkschaft und die großen Filmstudios haben sich auf Regeln zur Nutzung von künstlicher Intelligenz geeinigt. Produzenten sollen KI-erzeugte Darsteller nur dann einsetzen, wenn diese einen großen Mehrwert bieten gegenüber einem echten Schauspieler. Außerdem dürfen Nachbildungen von Schauspielern nur mit deren Zustimmung und gegen Bezahlung verwendet werden. Die Gewerkschaft hofft, dass der Vertrag den KI-Einsatz auf wenige Ausnahmefälle beschränken wird. Deren Mitglieder hatten 2023 monatelang für ihre Rechte gestreikt. Zusammen mit dem parallel laufenden Ausstand der US-Autorengewerkschaft führte er zu großen Produktionsausfällen bei Filmen und Serien.
Ein junges Mädchen aus gutem Haus, das unerschrocken ihrer Berufung folgt und in den Krieg zieht. Das ist Jeanne d'Arc, eine widerständige, aber auch ambivalente Figur, die bis heute fasziniert. Es gibt zahllose Bearbeitungen dieses Stoffs, vor allem aber Schillers Drama Die Jungfrau von Orléans wird immer noch häufig gespielt. Heute hatte das Stück in Leipzig Premiere in einer Inszenierung von Noran David Kalis und wir hören mal kurz rein.
Die Jungfrau kommt. Vom Könige des Himmels, euch Frieden zu bieten. Oder Blut den Krieg wählt. Denn das sag ich euch, damit ihr wisset, euch ist das schöne Frankreich nicht beschieden vom Sohne der Maria, sondern Karl, mein Herr und Dauphin, wird königlich einziehen zu Paris, von allen Großen seines Reichs begleitet. Die Jungfrau pflanzt in Orléans das Siegeszeichen.
Paula Windeler als Jungfrau von Orléans in einer Inszenierung von Noran David Kalis am Schauspiel Leipzig. Und für uns war Vincent Koch in der Premiere. Herr Koch, Sie sind ja gerade erst rausgekommen. Das hat also gute 3 Stunden gedauert. Dazu habe ich gelesen, stehen 15 Spielerinnen und Spieler auf dem Besetzungszettel, also auch auf der Bühne. Ein ziemlich üppiger Abend. Also haben Sie da irgendwie noch den Überblick behalten?
Ja, üppig kann man den Abend auf jeden Fall nennen. Ich muss sagen, ich habe mich heute Nachmittag noch ein bisschen schlau gemacht. Es ist schon ganz gut, die historischen Gegebenheiten vorher noch mal ein bisschen zu lesen, denn es spielt ja alles während des 100-jährigen Krieges eben zwischen England und Frankreich im 15. Jahrhundert. Und allein diese ganzen Schlachten, die ganzen Namen, die da vorkommen, da ist es schon gut, wenn man sich vorher ein bisschen informiert. Allerdings ist die Inszenierung jetzt nicht besonders abstrakt oder so. Also man kommt da inhaltlich schon gut mit, wenn man sich darauf einlässt.
Das war ja jetzt schon die 6. Inszenierung, die Kalis in Leipzig gemacht hat. Und ist ja so ein Regisseur, der sehr bildstark arbeitet. Was hat er denn heute für eine Ästhetik gefunden für diesen Stoff?
Ja, also er hat wieder mit seinen Bühnenbildnerinnen Irina Schicketanz und der Kostümbildnerin Johanna Stenzel und Mariam Haas zusammengearbeitet. Und die sind immer bekannt dafür, so sehr riesige Räume zu erschaffen. Und auch das Bühnenbild ist sehr opulent, ohne Frage. Also ich würde es mal beschreiben als so eine ovale Höhle, die komplett in Weiß ist, in der immer wieder so ein riesiger, übergroßer Thron mit goldenen Beinen hereingeschoben wird. Und dann stehen da auch noch so ein paar Herkulesstatuen herum. Also so die Männlichkeit ist da irgendwie im Raum sofort. Und dann wird der Raum aber immer wieder in sehr grelle Farben getunkt. Es flackert viel, viel Stroboskoplicht. Man könnte also sagen, so eine Art moderner Palast ist da zu sehen. Aber zwischendurch ist dann auch diese Höhle mal sozusagen das Schlachtfeld. Ja, und dann gibt es eben noch die Kostüme. Und da haben sich die Kostümbildnerin gedacht, dass man eben einerseits die Franzosen hat und dann die Engländer. Und die Franzosen, die rennen da mit so, ich würde mal sagen, so bedruckten Anzügen, mit Marmormustern bedruckten Anzügen oder Röcken in Herzform, langen und weiten Jogginghosen herum. Und dann haben sie alle so weißgraue Haare, die irrwitzig toupiert sind. Also vielleicht könnte man das im besten Sinne pornös nennen. Viel Klunker, Schmuck, Gold, Ringe, Ketten. Also so eine komplette Fake-Welt, die sie da reingepackt haben in diesen Palast. Und alles Leute, die so ein bisschen schmierig wirken, mit denen man jetzt nicht unbedingt Kaffee trinken will, sieht alles so ein bisschen billig aus.
Und natürlich steht im Mittelpunkt die Titelrolle, die Jeanne d'Arc. Das ist ja so eine Figur, die ganz viel bearbeitet, literarisiert, verfilmt wurde. Und die spielt jetzt Paula Winterler in Leipzig. Was macht die denn mit dieser Figur? Was für eine Jeanne d'Arc spielt sie da?
Ja, also ich würde sagen, dass sie eine Jeanne d'Arc spielt, die total cool ist. Schon am Anfang, als sie diese göttliche Fügung, diese Vision erhält, dass sie eben diese Schlacht kämpfen soll für ihr Land, merkt man, ist sie so wie besessen. Ich würde auch sagen, dass sie ein Kraftzentrum dieser Inszenierung ist. Also sie legt da los, sie nimmt das Schwert in die Hand, sie schneidet sich dann auch die Haare ab und steht dann da in einem roten Samtkleid und legt los und ist sich total sicher, dass sie das eben tun muss, dass das eben das ist, was ihr Gott mitgegeben hat. Und ich finde total schön, dass Paula Winterler dieser Rolle auch so eine Ambivalenz gibt. Denn immer wieder ist sie auch so ein bisschen am Zweifeln. Denn sie ist ja als Jungfrau verdammt, tatsächlich keine Art von Begierde oder so zuzulassen. Aber bei ihr merkt man das, dass sie da immer wieder versucht, so ein bisschen was reinzubringen, dass es dann eben doch nicht so einfach ist, da auf dem Schlachtfeld zu stehen und sich zu beweisen gegen diese ganzen Männer. Sie musste sich ja auch, bevor sie diese Schlacht gekämpft hat, so gynäkologischen Tests unterziehen und wird auch immer wieder von diesen Männern wirklich so schräg angeguckt. Andere wiederum feiern sie dann dafür total, dass sie eben in die Schlacht zieht. Und sie behauptet sich da immer wieder eigentlich gegen den gesamten Cast, der leider so ein bisschen abgestellt wirkt.
Aber was macht denn jetzt Kalis da noch auf der Bühne mit diesem Stoff? Also wie setzt er das in Szene?
Ja, also es ist ehrlich gesagt ziemlich brav vom Blatt inszeniert. Irgendwie passiert ständig so ein bisschen was. Es gibt sehr viel Nebel, viele Szenenwechsel, Figuren treten auf und dann gehen sie wieder. Aber irgendwie wird dann da auch sehr viel Schiller einfach reklamiert. Also ich hatte ja das Kostümbild geschrieben, dass das so ein bisschen gegenwärtig wirken sollte, so ein bisschen so eine Fake-Welt, aber das bleibt völlig disparat. Das geht mit diesem Schiller-Text nicht so richtig einher und diese Sätze, die kommen dann manchmal auch nicht so richtig über die Rampe. Also da stehen dann die Figuren mit ihren Schwertern in der Hand, ziehen so Kreise und treten irgendwie sehr betont wieder ab und da kommt irgendwie nicht so richtig was auf. Also es ist weder irgendwie ein großer Thriller, den Noran David Kalis hier draus macht oder irgendwie eine besonders neue Lesart. Also mir war das dann zu brav und über diese 3 Stunden Länge auch ehrlich gesagt ein bisschen langatmig irgendwann. Also zum Beispiel Karl VII, der König von Frankreich, der ist hier ein Riesenbaby, der ist völlig infantil drauf und es ist am Anfang lustig, ne, wie er da irgendwie steht in seiner riesigen Unterhose, aber es nutzt sich dann doch relativ schnell ab und diese Art Gurkentruppe, die dann da auftritt, also diese Herzogen und Könige so als Gurkentruppe auftreten zu lassen, das ist eine formale Idee, die aber mit diesem Schiller-Text irgendwie nicht so richtig einhergeht.
Klingt so, als ob sich diese 3 Stunden Spieldauer ganz schön gezogen hätten und der Abend ja offenbar auch nicht so richtig in der Gegenwart ankommt oder dockt er dann doch noch irgendwie an so aktuelle Debatten an?
Nein, das tut ja leider nicht so richtig. Also es würde sich ja total anbieten, über Patriotismus nachzudenken, über Nationalismus und auch über diesen Feminismus, der da eben von Jeanne d'Arc ausgeht. vielleicht auch welchen Preis man zu zahlen ist für sein eigenes Land. Das ist ja eine heute total aktuelle Frage, aber es gibt da immer wieder so Hubschraubergeräusche, die eindeutig aus der Gegenwart stammen. Also da sind wir dann nicht mehr im 100-jährigen Krieg, aber so richtig dockt der nicht an. Es ist eine sehr brave Schiller-Inszenierung, die sich aber wirklich in die Länge zieht und ja, die aus diesen Figuren nicht so richtig rausholt, was ihre Motivationen sind und diese ganzen Verstrickungen, die es da gibt. Das hat mich dann doch eher enttäuscht.
Also gar nicht begeistert, Vincent Koch von der Jungfrau von Orléans am Schauspiel Leipzig in einer Inszenierung von Nuran David Kalis. Und die nächste Vorstellung, die ist am 11. Juni. Antiquariate, also Buchläden, die mit alten und oft wertvollen Büchern handeln, werden immer seltener. Viele mussten schon mangels Nachfrage schließen. Umso erstaunlicher eigentlich, dass der Handel mit gebrauchten Büchern per Internet boomt. Das Prager Startup BookBot hat im vergangenen Jahr 3,5 Millionen Bücher verkauft. Und wie sie das geschafft haben, das hat sich Kilian Kirchgessner in Prag erklären lassen.
Eine junge Mitarbeiterin ist auf dem kurzen Videoclip zu sehen, den das Startup auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet. Zwischen raumhohen Bücherregalen steht sie, auf dem Tisch vor sich einen Stapel Bücher. Ein paar der Neuzugänge stellt sie vor, vom Comic bis zum historischen Roman in schwerer Bindung. Ein bisschen spielt das tschechische Start-up BookBot noch mit der Anmutung eines klassischen Antiquariats, auch wenn inzwischen ein paar hundert Mitarbeiter hier beschäftigt sind. In Tschechien ist das Unternehmen längst Marktführer im Segment der gebrauchten Bücher. Gründer ist Dominik Gazdosch. Ich habe mit einem klassischen Antiquariat angefangen. Ein Laden, in den man physisch hereinkam, um hier und da ein paar Bücher zu kaufen. Und manchmal habe ich mit diesen Büchern auch Geld verdient. Aber irgendwann wurde mir klar, dass der Spielraum auf diesem Markt viel größer ist. Wenn jemand bereit wäre, diese Bücher in größeren Mengen abzunehmen, würde sich alles verkaufen. Anfang 30 ist Dominik Gazdosch und vor ein paar Jahren kam er auf die Idee, sein Antiquariat digital aufzustellen, um eine Marktlücke zu bedienen. Er sucht Buchschätze, aber die definiert er auf seine eigene Weise. Das muss nicht unbedingt so etwas sein, wie man es sich vorstellt, wenn man an ein altes, in Leder gebundenes Buch denkt, sondern einfach ein Buch, das auf diesem Markt fehlt. Es sind nur ein paar Exemplare erschienen und heute scheint die Nachfrage größer zu sein als diese paar Exemplare. Gut sind die Bücher, die sich gut verkaufen. Das ist sein Geschäftsprinzip. Keine seltenen historischen Titel, sondern jüngere Bestseller, nur eben aus zweiter Hand. Rund 2 Millionen Bücher hält er in seinen Lagerhallen vorrätig. Eine Menge, die jedes klassische Antiquariat allein schon vom Lagerraum her überfordern würde. Und genau darin liegt der wesentliche Unterschied zwischen uns und gewöhnlichen Antiquariaten. Wir sind bereit, auch ganz normale Bücher zu verkaufen, weil wir einfach über ein großes System dafür verfügen. Die Bücher stammen von Lesern, die keinen Platz mehr in ihren heimischen Regalen haben. Sie schicken ein Foto von ihrem Bücherregal an die Firma BookBot, auf dem die einzelnen Titel zu erkennen sind. Und in 90% der Fälle, so heißt es bei BookBot, werden die Bücher angenommen. Der Verkäufer schickt sie portofrei per Paket ein. Im Prager Lager werden sie einzeln fotografiert, erfasst und ins Netz gestellt. Den Verkaufspreis legt ein Algorithmus fest. Zunächst ist er hoch, wenn sich das Buch aber nicht schnell verkauft, sinkt er schrittweise ab. Die meisten Bücher, heißt es in Prag, werden innerhalb weniger Tage verkauft. 30.000 Bücher verschicken die Mitarbeiter tagtäglich. Für mich ist es wichtig, dass das Buch verkäuflich ist. Wenn es sich vielleicht auch nur für wenig Geld verkaufen lässt, macht mir das nichts aus. Ich muss nur viele solcher Bücher verkaufen. Für Dominik Gazdosch funktioniert das Modell immer besser. Zuletzt konnte er seinen Umsatz innerhalb eines Jahres fast verdoppeln. Nach seinen ersten Gehversuchen auf dem deutschen Markt will er dort jetzt rapide wachsen. Mehr als 4 Millionen Euro haben Wagniskapitalgeber für die Expansion in sein Start-up investiert. Der Unterschied zu etablierten Konkurrenten wie etwa Medimobs: BookBot bietet den Verkäufern keinen festen Preis an. Stattdessen lässt sich die Firma die Bücher erst einmal schicken und nimmt sie in ihr Angebot auf. Bezahlt wird dann je nach dem Preis, den das Buch auch tatsächlich am Markt erzielt. Für die Verkäufer sei das ein Vorteil, argumentiert Gründer Dominik Gazdosch. Es ermöglicht mir, den Leuten mehr Geld zu zahlen. Wenn ich einen festen Preis anbiete, wäre der niedriger, weil ich noch nicht weiß, wie hoch der Verkaufspreis sein wird. Der deutsche Markt ist für Gazdosch und sein Start-up ein Zwischenschritt. Nach und nach will er dann von Prag aus auch in weiteren europäischen Ländern wachsen.
Kilian Kirchgessner berichtete aus Prag über den erstaunlichen Erfolg des Start-up-Unternehmens BookBot. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das weiß Florian Werner. Der hat sie für uns schon durchgeblättert.
Künstliche Intelligenz fressen Arbeitsplätze auf? Von wegen, sagt der Soziologe Florian Butollo von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die digitale Transformation, so erklärt er im Interview mit Peter Laudenbach von der Süddeutschen Zeitung, werde zwar Arbeit übernehmen, uns paradoxerweise aber gleichzeitig auch mehr Arbeit machen. Insgesamt wird Wissensarbeit zunehmen. Die Digitalisierung ist dabei sowohl Ausdruck als auch Treiber der Entwicklung. Anders gesagt, was Unternehmen durch den KI-Einsatz an Effizienz gewinnen, geht an anderer Stelle wieder durch mehr Aufwand verloren. Etwa durch schnellere Produktzyklen und eine immer größere Auswahl. Butollo erläutert das an einem Beispiel aus der Automobilindustrie. Wenn wir immer noch das einheitlich schwarze Modell T von Ford fahren würden, wäre die Vollautomatisierung längst erreicht. Aber wir haben eine unglaubliche Modellvielfalt und immer komplexere Produkte. Das Auto ist vollgepackt mit Software. Die Modelle sollen den individuellen Anforderungen des Kunden gerecht werden. All das bedeutet Arbeit. Mehraufwand macht der Einsatz von KI auch den Lehrenden an Hochschulen und Universitäten. So wird derzeit verstärkt diskutiert, ob die sogenannte Hausarbeit als Mittel der Wissensüberprüfung überhaupt noch sinnvoll ist, da die Studierenden ja eh alles von ChatGPT verfassen lassen. Ist sie, meint die Wissenschaftlerin Carola Jungwirth in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich habe gerade 19 Essays gelesen und korrigiert. Die Studenten durften Systeme der künstlichen Intelligenz verwenden, mussten dies aber transparent erklären. Das Ergebnis war bemerkenswert unspektakulär. Vereinfacht ausgedrückt, es gab, wie schon zu Zeiten vor KI, bessere und schlechtere Arbeiten. Allerdings sei eine merkliche Verschiebung festzustellen, schreibt Jungwirth. Früher habe ich stärker an der Oberfläche bewertet. Heute sind viele Texte in dieser Hinsicht besser, aber dadurch wird die Korrektur nicht einfacher. Im Gegenteil, die eigentliche Bewertungsarbeit verlagert sich auf die Tiefenstruktur des Arguments. Und das erfordere eben Arbeit, besonders von den Lehrenden. Sie müssten bessere Aufgaben stellen, genauer korrigieren, schärfer zwischen sprachlicher Glätte und argumentativer Substanz unterscheiden und zeigen, dass KI ein Komplement geistiger Leistung sein kann, nicht deren Ersatz. Und damit fort von den digitalen Netzwerken hin zu den ganz konkreten, jenen aus Beton und Stahl. In der SZ beschreibt Nils Winkmar eine Zugreise von Frankfurt nach Paris. Es passiert wenige Minuten nach dem Halt in Saarbrücken. Der ICE, der Frankfurt mit Paris verbindet, wird plötzlich ein anderer. Es ist derselbe Zug, aber mit dem Passieren der Grenze nach Frankreich beginnt ein ganz anderes Fahrgefühl. Aus dem langsamen Stotterzug wird eine Rakete auf Schienen. Klar, das habe auch etwas mit dem französischen Zentralismus zu tun. Verkehrstechnisch gesehen führen in Frankreich alle Wege nach Paris. Aber es zeige eben auch, dass in anderen Ländern Infrastruktur nicht bloß verwaltet, sondern als nationales politisches Projekt verstanden werde. Und so lässt sich Minkmar, vom Raketenzug in andere Sphären katapultiert, abschließend zu einer regelrechten utopischen Vision hinreißen. Eines Tages, vielleicht bald schon, wird es eine einheitliche App geben. Mit transparenten Preisen für das Schienenverkehrsnetz von Skandinavien bis Gibraltar. Indem die heutigen relativen Schwächen der einzelnen Länder zu Ressourcen für den gesamten Kontinent werden. Deutsche Flexibilität trifft französische Geschwindigkeit, italienische Ingenieurskunst, spanische Kühnheit und schweizerische Genauigkeit. Ein Träumchen. Wir wünschen gute Nacht.
Na, und diesem Schlusswort von Florian Werner gibt's ja eigentlich fast nichts hinzuzufügen.